So, Titus 2. Wir haben die letzten Male, wenn ihr euch noch erinnern könnt, vor einigen Wochen über einen Jesus-ähnlichen Charakter gesprochen. Und dieser Charakter qualifiziert uns zum Leiden im Reich Gottes. Und wir haben uns da einige Punkte angesehen, Eigenschaften, die ein Leiter im Reich Gottes haben muss. Und diesen Charakter können wir natürlich nicht aus uns selbst produzieren. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Der wächst nur in enger Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und das ist etwas, wonach wir alle trachten sollen. Alle Christen, nicht nur Leiter, sondern jeder, der Jesus nachfolgt. Heute jetzt hier in Kapitel 2 wendet Gott durch den Paulus dieselben Eigenschaften auf die verschiedensten Menschen an. Nicht nur auf Leiter, sondern auf die verschiedensten Menschen in den verschiedensten Rollen, in den verschiedensten Lebensabschnitten. Das ist wichtig. Gottes Wort ist praktisch und es gilt für jeden Christen und es gilt für jeden Bereich unseres Lebens. Unser Leben als Christen ist nicht irgendwie zerteilt. Dass Sonntagmorgens der heilige Bereich meines Lebens ist, wo ich in den Gottesdienst gehe und vielleicht sogar irgendeinen Dienst ausübe, Kindergottesdienst, Lobpreis leite. Das ist der geistliche Anteil meines Lebens und auf den ist Gottes Wort anwendbar. Aber dann den Rest der Woche leben wir in der Welt und da gelten die Prinzipien der Welt, der Geschäftswelt und der Arbeitswelt, der Schule, der Uni, daheim in der Familie als Mutter. Das ist der säkuläre Teil meines Lebens und dazu hat Gottes Wort nicht viel zu sagen. Da gelten halt andere Gesetze und wir leben so wie alle anderen, die Jesus nicht kennen. Aber unser Leben ist nicht so zerteilt, das stimmt nicht. Gottes Wort lehrt uns klar eine christliche Weltanschauung, will ich mal sagen. Etwas, was den ganzen Lebensbereich umfasst. Gottes Reich ist geistlich. Und Gott ist der Herr über unser ganzes Leben. Und was immer wir tun, sollten wir für ihn tun und wollen wir auch seinen Maßstäben gemäß tun. Nicht unseren eigenen menschlichen Maßstäben. Und Gottes Wort hat etwas zu sagen für jeden Bereich unseres Lebens. Zumindest Prinzipien aus Gottes Wort, wenn es nicht direkt diesen Lebensbereich anspricht. Aber das ist wichtig für uns Christen. Wir leben unser ganzes Leben für ihn und mit ihm und geleitet von ihm. Das ist, was ich bin. Ich bin ein Christ. Ich bin ein Nachfolger Jesu. Als ganzer Mensch, mit ganzem Leben. Und es ist wichtig, dass wir Gottes Wort auf unser ganzes Leben anwenden und auch ausleben. Und wenn wir das tun, dann kommen wir natürlich in Konflikt mit anderen Weltanschauungen, anderen Philosophien, unserer gottlosen oder immer gottloser werdenden Kultur heutzutage. Und es gibt so viele verschiedene Philosophien und Denkweisen. Sozialismus, Feminismus, Humanismus, Relativismus, Materialismus und was immer für Ismus es noch gibt, fallen euch sicher noch einige andere ein. Und diese nichtchristlichen Denkweisen und Weltanschauungen, die prägen eigentlich wirklich auch jeden Bereich unseres Lebens. Familie, Erziehung, Wirtschaft, Wissenschaft, Arbeitsleben. Wenn ich an Wissenschaft denke, Naturwissenschaften, Erziehungswissenschaft, Psychologie, auch Ökonomie, Soziologie, das ganze Zusammenleben. Oder wenn wir es auf einer weniger akademischen Ebene betrachten wollen, können wir sagen, es gibt im Kontrast dazu eine christliche Familienordnung. Und eine christliche Anschauung von dem, was es heißt, als Arbeitgeber und als Arbeitnehmer zu leben. Aber wir sind so beeinflusst und so manipuliert auch von diesen nichtchristlichen Denkweisen. Und ich denke, viele von denen haben wir so verinnerlicht, dass wir da nicht mal drüber nachdenken und dass uns vielleicht gar nicht auffällt, weil wir leben in dieser Kultur und es kommt uns so normal vor. Und das ist etwas, was mir sehr bewusst geworden ist, dieser Konflikt auch zwischen meinem Glauben und dem, was wir in der Welt lernen, das ist mir sehr bewusst geworden während meiner Uni-Jahre, während meinem Studium. Und mir ist klar geworden, dass ich in jedem Fach, was ich da studiert habe, ob das jetzt Psychologie war oder Soziologie oder Wirtschaftswissenschaft, dass es in jedem Fach einfach so viele Denkströmungen gibt, die ich als Christ nicht einfach übernehmen kann. Und so dieser Konflikt. Ich kann nicht einfach das übernehmen, was ich gelernt habe. Ich meine, du kannst es als Christ tun, aber dann bist du eigentlich, klar, du bist gerettet, aber du lebst eigentlich nicht diese christliche Weltanschauung, die Gott für uns hat, wo er Herr über unser ganzes Leben sein will. Aber du kannst nicht ein Psychologe sein und mit denselben Therapien arbeiten wie die Nichtchristen. Du kannst nicht ein Unternehmer sein und dein Unternehmen führen nach denselben Maßstäben und nach denselben Verhaltensweisen wie die Leute, die Gott nicht kennen. Du kannst kein Arbeitnehmer sein und so arbeiten wie die Menschen, die Jesus nicht kennen. Du kannst nicht Vater und Mutter sein und deine Kinder so erziehen wie die Menschen, die nicht glauben. Da gibt's Unterschiede, und zwar gewaltige. Und wie gesagt, es gibt viele Menschen, die tun das. Die leben so wie die Menschen, die Jesus nicht kennen. Aber das ist nicht richtig. Als Christen, wir wollen kein geteiltes Leben haben. Und was wir tun müssen, ist, wir müssen lernen, alles an Gottes Wort zu messen. Und es gibt biblische Prinzipien für jeden Bereich unseres Lebens. Für Soziologie, Zusammenleben in der Gesellschaft, für Psychologie, Wirtschaft, Pädagogik, Recht, Biologie, Medizin. Sieh mal, euch einfällt, Kunst, Ökonomie, Politik. Es gibt sowas wie ein christliches Menschenbild. Oder eben, um es wieder auf eine weniger akademische Ebene runterzubringen, es gibt eine christliche Familienordnung. Und es gibt eine christliche Arbeitsethik. Und es gibt christliche biblische Prinzipien für Kindererziehung und für Umgang mit Geld, Besitz und mit unserer Zeit, mit unseren Begabungen. Es gibt eine christliche Sicht von Sexualität und wie es heil ist, die auszuleben. Es gibt eine christliche Sicht von Freizeitgestaltung und von Lebensplanung. Wie wir unsere Beziehungen gestalten. Wie wir als Staatsbürger leben. Also schlicht und einfach jeden Bereich unseres Lebens, der soll unter Gottes Herrschaft sein. Und für jeden Bereich unseres Lebens hat Gottes Wort was zu sagen. Wenn nicht direkt, dann zumindest Prinzipien, biblische Prinzipien, die wir anwenden können. Eben eine biblische, christliche Art zu denken und zu handeln. Als Nachfolger Jesu. Diese Frage, was würde Jesus tun, ist eine gute Frage. Und die können wir uns stellen in jedem Bereich unseres Lebens. Gott ist unser König. Und er ist der König über alle Lebensbereiche. Er hat was zu sagen für jeden Bereich unseres Lebens. Und was auch wichtig ist, in all diesen Bereichen unseres Lebens können wir Gott nahe sein und ihm dienen und sein Reich bauen und ihm die Erde untertan machen, wie es ganz am Anfang der Bibel heißt. Wir sind im wahrsten Sinn des Wortes Gottes Propheten, die prophetisch leben, die Wahrheit leben. Wir sind seine Priester, ihr seid ein königliches Priestertum. Diejenigen, die andere Menschen in Verbindung mit Gott bringen. Ihnen von Gott weitererzählen. Wir sind Gottes Diener. Und das in jedem Bereich unseres Lebens und unseres Zusammenlebens. Also wir müssen für jeden Bereich fragen, Gott, was willst du? Was sagst du zu dem Bereich? Und das mag radikal unterschiedlich sein zu dem, was wir gewohnt sind oder wie andere Menschen leben. Als Christen in einer immer mehr nicht-christlichen oder post-nachchristlichen Kultur leben wir eigentlich in einer Subkultur oder einer Gegenkultur. Das muss uns auch bewusst sein. Wir leben nach anderen Maßstäben als die Mehrheit in unserem Land. Und so muss ich fragen, Gott, was willst du? Was sagst du, wenn ich meine Zeitung lese, das Schulbuch, das ich lese, die Fernsehsendung, die ich sehe, den Film, den ich mir anschaue, die Antwort, die Meinung, die ich höre in dieser Welt? Muss mich immer fragen, ist das richtig? Oder was stimmt damit überein? Welcher Teil ist richtig und was stimmt nicht mit dem überein, was Gott uns sagt in seinem Wort, mit biblischen Prinzipien? Und wir müssen eigentlich alles reinterpretieren und neu ausrichten auf der Grundlage von Gottes Wort, eine biblische Sicht gewinnen. Und das ist nicht immer einfach. Das ist manchmal ein Kampf und ein Ringen um die Wahrheit. Das ist Arbeit. Aber Christentum ist nichts für faule Leute. Hat Jesus uns nie verheißen, dass wir es einfach haben werden. Aber es ist eine Herausforderung. Als Christen in dieser Welt, wir sind nicht von der Welt, sagt Jesus, aber wir leben in der Welt. Aber eigentlich sind wir Außerirdische. Im wahrsten Sinn des Wortes. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir schwimmen gegen den Strom. Wir haben eine eigene christliche Gegenkultur, wenn wir so sagen wollen. Gegen den Mainstream dieser Welt. Und das ist eine Herausforderung. Christsein heutzutage ist nichts für Feiglinge. Ist nichts für Weicheier. Ist eine Herausforderung. Und ich möchte euch herausfordern, kritisch zu sein. Nicht einfach mitzuschwimmen mit dem, was alle tun. Und euer Leben und alles, was ihr tut, an Gott auszurichten, um ihn zu ehren. Im Vers 1 heißt es hier, du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt. Wir brauchen gesunde Lehre. Woher kriegen wir die? Aus Gottes Wort, aus der Bibel. Wir brauchen gesunde Lehre und wir brauchen gesunde Vorbilder. Gute Vorbilder, die uns das vorleben, was Gottes Wort uns sagt. Im Römerbrief Kapitel 12, im Vers 1, sagt uns Gott durch Paulus, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber, das heißt euch selbst, darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, wie die Menschen in unserer Kultur handeln und denken, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Also indem ihr euer Denken Gottes Wort angleicht, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Dass ihr es prüfen mögt, praktisch mit eurem Leben. Und wahrscheinlich werden einige, wahrscheinlich eher alle, herausgefordert werden von der einen oder anderen praktischen Anweisung, die Gott uns gibt in diesem Kapitel. Und es ist sehr praktisch. Gottes Wort ist praktisch. Und es wird uns ein bisschen Schweiß kosten, ein bisschen Blut, Umkehr, Selbstüberwindung kosten, wird vielleicht unseren Alltag auf den Kopf stellen, unser Denken auf den Kopf stellen, wenn wir uns wirklich drauf einlassen. Aber erinnert euch, es ist eine gesunde Lehre, die Gott uns bringt. Das, was Gott uns sagt in seinem Wort, ist das absolut Beste. Es ist absolut gut, es ist absolut heil, es ist am besten so zu leben in unserer Familie, in der Arbeit, in der Gesellschaft, wie Gott es sagt. Es ist absolut heil, selbst wenn unsere Kultur das vielleicht anders darstellen würde. Gott sagt uns die Dinge, die er uns sagt in seinem Wort, weil er uns lieb hat. Und weil er als unser Konstrukteur logischerweise am besten weiß, wie wir funktionieren und wie ein heiles, gutes Leben und auch Zusammenleben wirklich funktionieren kann. Und die erste Gruppe von Menschen, die Gott jetzt durch den Paulus anspricht, sind die alten Männer. Und alt ist relativ, aber die älteren Männer spricht er hier an. Dass die alten Männer, Vers 2, erstens nüchtern sein. Das heißt, sie sollen einen klaren Kopf haben. Sie sollen ausgeglichen sein, ruhig sein. Die Neues Leben-Übersetzung übersetzt es als selbstbeherrscht. Also in dem Sinn, alte Männer, ältere Männer im Glauben sollen nicht von ihren Emotionen beherrscht sein. So hin und her getrieben, extreme Stimmungsschwankungen. Nee, die sollen berechenbar sein und verlässlich und beständig, sollen ein Stabilitätsfaktor sein in der Gemeinde, sollen weisen Rat haben für die Jüngeren. Zweitens, sie sollen ehrbar sein. Neue Leben-Übersetzung übersetzt es als vorbildlich. Jesus-ähnlich, vom Heiligen Geist beherrscht und geprägt. Ehrbar. Dass wir sie ehren können wegen ihrem vorbildlichen Lebensstil. sind Männer, die ein ordentliches und diszipliniertes Leben leben. Ältere Männer, auf die die jungen Männer aufschauen können und sie als Vorbilder nehmen können. Wo sie sagen können, wenn ich diesen Mann sehe, dann weiß ich, wie ein christliches Leben aussehen soll. Dann weiß ich auch, dass es funktionieren kann, für Gott zu leben. Und es soll uns ermutigen, so zu leben. Weil wir sehen, ja, es ist möglich. Und es ist so gut und es ist so heil. Und es ist so wichtig. Bald jedes zweite Kind wächst ohne Vater auf in unserer Gesellschaft. Ohne Vorbilder von dem, was es heißt, ein Mann zu sein in dieser Welt. Und es gibt immer weniger Männer in den Gemeinden. Das ist Mangelware. Ich denke an den Kindergottesdienst. Wenige Männer, die sich da einbringen. Vor allem Frauen. Deswegen ist es wichtig, ihr älteren Männer hier, ihr habt eine wichtige Rolle. Ihr habt eine geistliche Vaterrolle. Wichtige Funktion in der Gemeinde. Dritter Punkt ist besonnen. Also er soll ein reifer Mann sein in seinem Verhalten. Soll einen gewissen Ernst haben. Mit Ernsthaftigkeit ans Leben gehen. Nicht, dass er nicht lachen soll oder nicht Spaß haben soll. Gott ist nie ein Spaßverderber. Aber er soll kein Kasperl sein. Er soll ernsthaft sein. Nicht irgendwie so ein impulsiver, leichtsinniger Draufgänger, der irgendwie in den Tag reinlebt. Er soll diesen jugendlichen Leichtsinn abgelegt haben. Nicht so wie diese alten Rockstars, die immer noch von einer Party zur nächsten leben und sich schlicht und einfach dumm und unreif aufführen. Ein alter Mann, ein älterer Mann im Glauben soll eine gewisse Ernsthaftigkeit haben, Vorbild sein. Der nimmt das Leben ernst, der lebt für das, was wirklich zählt. Soll jemand sein, der durchdachte Entscheidungen trifft. Jemand, der umsichtig handelt. Jemand, der klare Prioritäten hat. Klare, ewige Sicht hat für sein Leben, das große Bild im Blick hat. Vierte Eigenschaft, die wir hier sehen, sie sollen gesund sein im Glauben. Wenn du ein älterer Christ bist, ein älterer Mann im Glauben, dann sollst du jemand sein, der weiß, was er glaubt und der auch weiß, warum er glaubt, was er glaubt. Und auch jemand sein, der weiß, was er nicht glaubt und weiß, warum er es nicht glaubt. Jemand erlebt, was er glaubt. Und vielleicht kennt ihr so ältere Männer im Glauben. Wenn du die triffst, du merkst, wow, der kennt Gott. Ich kann an einige Männer denken. Chuck Smith ist so ein Mann für mich. Gründer von der Calvary Chapel, für die, die ihn nicht kennen. Der muss so um die 80 Jahre alt sein jetzt, der Pastor Chuck, und predigt doch immer, ich glaube, 4 oder 5 Mal jeden Sonntag und volle Kanne für den Herrn noch. Und wenn du diesen Mann triffst, das Erste, was dir auffällt, ist, der kennt Gott. Die ganze Ausstrahlung, sein Lächeln, die Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht, ist ein Vorbild für mich. Oder ich erinnere mich an den Richard Wurmbrand, Pfarrer aus Rumänien, der 14 Jahre lang im Gefängnis war und gefoltert wurde für seinen Glauben an Jesus Christus unter dem kommunistischen Regime. Hat das Vorrecht, ihn 2-mal zu hören, ist mittlerweile verstorben. Aber auch er war so ein alter Mann, der eine wahnsinnige Ausstrahlung hatte, der sein Leben aufgeopfert hat für seinen Glauben, für Jesus, der das gelebt hat, was er glaubt. Oder ich denke an Glenn Martin, auch inzwischen verstorben. Was für ein alter Professor. Wahnsinnig intelligenter Mann. Ich habe mal ein Seminar bei ihm besucht in der Schweiz. Da ging es um christliche Weltanschauung, solche Dinge. Und hat mir wahnsinnig viel geholfen, mein Studium intellektuell zu überleben als Christ. War ein kleiner Mann, kleiner alter Mann, aber mit wahnsinniger Leidenschaft für Gott. War beeindruckend, hat mich herausgefordert. Und ich denke an Jim und Marietta Mills, altes Ehepaar, ich weiß nicht, wie alt es sind, 70, 80, altes Ehepaar, materiell sehr gesegnet, aber sie sind unterwegs in der ganzen Welt, um Menschen von Jesus zu erzählen. Ich habe gestern gerade eine E-Mail gekriegt, sind jetzt in Finnland, haben lange Zeit als Missionar in Russland gearbeitet, dann Universitäten mit Studenten. Wunderbares altes Ehepaar, die ihr Leben für Gott leben. Und ich denke an den Pater Reinhard, Zisterzienser Pater. Das heißt so ganz strenge katholische Richtung. Aber er ist so ein charismatischer Typ, so von der charismatischen katholischen Bewegung. Ein beeindruckender Mann. Wenn du den triffst, der grinst im Kreis. Wahnsinnige Liebe. Auch so ein Mann, ich habe den schon jahrelang nicht gesehen, aber auch ein Mann, der Jesus lieb hat. Und der in seinem schwierigen, sehr seltsamen Umfeld für uns normale Menschen einfach als Vorbild lebt und wunderbarer Seelsorger. Ich denke an den Ron. Ron ist jetzt noch kein alter Mann, aber älter als ich. Aber ich höre den Ron gerne zu, wenn er redet. Hat schon viel mit Gott erfahren. Ist viel gebrochen worden an verschiedenen Punkten in seinem Leben. Und das merkt man. Und das ist wunderbar, das ist inspirierend, solche Menschen zu treffen. Und ich liebe es, solchen Menschen zuzuhören. Und wenn ich solche alten Männer Gottes treffe, dann denke ich mir, wow, ich will so ein Mann sein. Das fordert mich heraus. Herausforderung an euch Ältere. Und wieder, es ist relativ. Fast jeder von uns ist ein Älterer. Wir können Vorbilder sein für die, die jünger sind als wir. Vielleicht auch nur jünger im Glauben. Fünfter Punkt ist in der Liebe. Gottes Agape-Liebe. Soll ein selbstloser, liebevoller, freigebiger, reifer, alter Mann sein. Ein Mann, der geformt ist von Jesus. Nicht irgendwie so ein harter, mürrischer, zynischer, ungeduldiger, kritischer, egoistischer alter Mann. Wahrscheinlich kennen einige von euch auch solche Menschen. Sind sehr schwierig. Schwierig, mit denen zu leben. Fast unerträglich, manche. Na, je älter wir werden, desto eingefahrener werden wir. Entweder im Guten oder im Schlechten. Und die Wahrheit ist, dass das Leben schwieriger wird, je älter wir werden. Körper macht langsamer. Wir kriegen unsere Wehwehchen. Ich habe es gemerkt jetzt bei Praiseland. Ich hatte es tierisch im Kreuz die letzte Woche. Das Gedächtnis lässt nach, wenn man älter wird. Und das kann sehr frustrierend sein. Und wann ist es am schwierigsten, geistlich zu sein für euch und euch Jesus ähnlich zu verhalten? Sind das nicht genau diese Zeiten, wo du Schmerzen hast, wo du dich schwach fühlst, wo du frustriert bist? An den Punkten kommt zum Vorschein, was wirklich in deinem Herzen drin ist. Ne? Und so ein reifer alter Mann. Hoffentlich ist da viel von Jesus drin. Voll Glauben, voll Liebe, voll Ausharren oder Geduld. Die brauchen wir in solchen Situationen. Und wir als Gemeinde, als Welt, als Jugend, als jüngere Menschen, wir brauchen solche Vorbilder. Und das sollen unsere Leiter sein, das sollen unsere Lehrer sein. Zweite Gruppe, die Gott hier anspricht, sind die alten Frauen. Oder ich sage mal ältere Frauen, es gibt ja keine, nicht wirklich alte Frauen, oder? Die älteren Frauen. Gemeint sind die Frauen hier, die ihre Kinder großgezogen haben. Wo die Kinder aus dem Haus sind. Die alten Frauen in der Haltung, wie es der Heiligkeit geziemt. Wir sind Heilige in Jesus Christus. Jeder einzelne von euch ist ein Heiliger. Sitzt der Heilige Bernd, die Heilige Gabi, die Heilige Isa. Ihr seid Heilige. Und weil wir Heilige sind, wollen wir auch so leben. Wie Heilige. Dem angemessen leben, was wir sind. Und dann das nächste, was Paulus den älteren Frauen sagt, ist, sie sollen nicht verleumderisch sein. Also nicht schlecht über andere reden. Nicht tratschen, nicht Gerüchte verbreiten. Die sollen nicht so Tratschtanten sein. Oh, ist das nicht unfair? Die Männer tun das doch auch. Warum hackt er hier auf den Frauen rum? Warum sagt er das besonders den Frauen? Ich würde sagen, hier ist offensichtlich, dass zumindest die älteren Frauen da in Kreta, die waren, die am meisten versucht waren, das zu tun. Zu tratschen, zu verleumden. Das war ihre Schwäche. Warum? Ich denke, erstens ist es einfach ein Faktum, dass Frauen im Schnitt mehr reden als Männer, haben ein größeres Mitteilungsbedürfnis und größeres Bedürfnis, sich auszudrücken. Und dann der zweite Grund war sicher, dass die Männer damals nicht in Rente gingen. Die haben gearbeitet, bis sie umgefallen sind oder nicht mehr konnten. Die älteren Frauen, auf der anderen Seite, wenn sie ihre Kinder großgezogen hatten, hatten die relativ viel Zeit. Und was der Herr ihnen hier sagt, ist, sie sollen ihre Zeit richtig nutzen. Sagt ihnen, wie sie ihre Zeit nutzen sollen, die sie jetzt haben. Und zwar nicht zum Tratschen, nicht zum Verleumden. Und ich denke, da ist eine Faszination da drin, eine Versuchung. Sonst wird die Klatschpresse nicht so viel Umsatz machen. Oder die Seifenopern im Fernsehen nicht so hohe Einschaltquoten haben. Das Wort verleumderisch ist ein interessantes Wort. Diabolos. Teufel wird mit diesem Wort bezeichnet. Er ist der Ankläger der Heiligen. Ankläger, davon kommt dieses Wort auch. Verleumder, Ankläger. Also wenn du andere verleumdest, wenn du schlecht hinter den Rücken von anderen Menschen redest, dann tust du eigentlich das Werk des Teufels. Zweite Eigenschaft, sie sollen jetzt Sklavinnen von vielen Wein sein. Offensichtlich ein Problem auf Kreta. Hat ein Rezina getrunken, weiß nicht was. Opa! Da ging's ab. Und es war ein praktischer Tipp. Hier, es hilft, wenn sie nicht zu viel saufen. Weil wenn man besoffen ist, dann sagt man seltenweise besonders gute Dinge. Es hängt mit dem ersten zusammen. Ne? Sie sollen nicht verleumderisch sein und liebe Frauen, sauft nicht zu viel. Betrinkt euch nicht. Seid nicht Sklavinnen von vielen Wein. Wenn du ein Alkoholiker bist oder von irgendeinem anderen Genussmittel abhängig, von mir aus Nikotin oder Koffein, was immer, dann bist du ein Sklave. Und dann will Jesus dich freimachen davon. Er ist gekommen, um die Sklaven zu befreien. Also, Paulus hat jetzt gesagt, wie sie nicht sein sollen, und jetzt sagt er den alten Frauen, wie sie sein sollen. Das erste ist, sie sollen Lehrerinnen des Guten sein. Also, die älteren Frauen, die die Kinder großgezogen haben, heute gilt es auch für die älteren Männer, wir gehen heute in Rente, die meisten von uns zumindest. Gott hat etwas zu tun für euch. Seid vielleicht in der Rente von eurer Arbeit, aber ihr seid nicht in der Rente von eurer Nachfolge und eurem Dienst für Gott. Da gehen wir nie in Rente davon. Und ich denke, es gibt da zwei Versuchungen. Erste Versuchung ist, faul und selbstsüchtig zu sein. So diese Einstellung zu haben, ich habe mein Leben lang hart gearbeitet, ich habe meine Rente verdient, ich rühre jetzt keinen Finger mehr. Jetzt sind die anderen dran. Ich habe meinen Teil getan. Ich habe es verdient, mich zurückzulehnen, auszuruhen, Urlaub zu fahren, in der Hängematte zu liegen, im Garten, beim Wirten zu sitzen. Ich rühre keinen Finger mehr, jetzt sollen die Jungen dran. Aber wir sind nicht in der Rente vom Herrn und vom Reich Gottes. Und ich möchte euch sagen, Gott hat etwas zu tun für euch. Was Wichtiges, einen wichtigen Auftrag für euch, er will euch gebrauchen, ihr älteren Menschen im Herrn. Also seid nicht faul, seid nicht egoistisch, bleibt verfügbar. Zweite Versuchung ist, zu sagen, ich bin zu alt. Ich kann nicht mehr so wie früher. Ich habe nicht mehr so die Energie. Ich habe nichts mehr zu geben. Ich bin nicht mehr zu gebrauchen. Ich bin nicht mehr wichtig. Und das stimmt sicher auch nicht. Ihr seid wichtig. Ihr habt einen Schatz an Lebenserfahrung, an praktischer Weisheit, an Erfahrungen mit dem Herrn. Und wir jüngeren Menschen, wir brauchen die ganz dringend. Und bitte behaltet die nicht für euch selbst, sondern gebt die an uns weiter. Teilt sie mit uns. Ich liebe es, alten Menschen zuzuhören und von denen zu lernen. Und Gott hat einen Plan für euch, selbst wenn ihr in Rente seid. Gott hat einen Plan für euch. Als Fürbitter, als Fürbitterinnen und als Lehrer und Lehrerinnen. Der Herr sagt hier ganz spezifisch den älteren Frauen, dass sie Lehrerinnen des Guten sein sollen. Und sie sollen eine dritte Gruppe hier lehren, und das sind die jungen Frauen. Also wie die jungen Männer Vorbilder brauchen, alte Männer als Vorbilder, so brauchen auch die jungen Frauen ältere Frauen als Vorbilder. Das ist so wichtig. Wie viele gottesfürchtige Vorbilder gibt es denn noch in dieser Welt? Nicht mehr viele. Und ihr Frauen, die ihr eure Kinder großgezogen habt, die ihr schon ein paar Jahre verheiratet seid, die ihr schon ein paar Jahre mit dem Herrn lebt, gebt eure Erfahrungen weiter an die jüngeren Frauen, die noch nicht verheiratet sind oder die jung verheiratet sind, die vielleicht gerade schwanger sind oder vielleicht gerade Kleinkinder haben. Wo sonst sollen die diese praktischen Dinge des Lebens lernen? Wie finde ich den richtigen Partner? Praktische Ehetipps, praktischen Rat für Kindererziehung. Ich meine, die meisten Eltern gehen ziemlich ahnungslos an das Experiment Elternschaft ran, experimentieren herum. Wie wertvoll es ist, zu lernen von jemandem, der es schon mal getan hat. Was für ein Segen, wenn man Ältere fragen kann. Ah, oh, mein Kleiner hat Blähungen, mein kleines Baby. Oder wie kann ich mein Kind richtig züchtigen? Ah, oh, mein Teenager rebelliert, was kann ich tun? Was habt ihr getan in der Situation? Und guter gottesfürchtiger Rat ist unbezahlbar in diesen Dingen, ist so wichtig. Und Gott gibt hier auch gleich den Lehrplan mit. Ist nicht theoretisch, sollen keine theologischen Konzepte lehren, sondern es ist ja praktische Lebensweisheit. Das, was wirklich zählt, das, was überlebenswichtig ist für junge Frauen, die Jesus ehren wollen, die ihre Rolle gut ausführen wollen. Zuerst sollen sie unterweisen, ihre Männer zu lieben. Sehr praktisch, oder? Ich meine, ihr Frauen, ihr jungen Frauen vor allem, ihr wisst alle, dass ihr das tun sollt, ne? Eure Männer lieben. Jesus sagt, wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Ich hoffe nicht, dass eure Männer eure Feinde sind, aber offensichtlich, ne? Dass wir den Ehepartner lieben sollen. Das ist den meisten klar. Aber wie tun wir denn das praktisch? Versteht ihr eure Männer, Frauen? Sind so seltsame, wortkarge, sprachbehinderte, emotional beschränkte Geschöpfe, oft abwesend, minder bemittelt, gehen so durchs Leben, haben nur eines im Kopf, Fußball, ne? Also, woran habt ihr gedacht? Sex, Essen vielleicht noch. Männer sind komisch, oder? Die sind seltsam, die sind ein Rätsel. Also eher älteren Frauen, wie liebt man einen Mann? Praktisch im Alltag. Was kann ich tun als junge Frau? Also jetzt nicht ich, aber ihr als junge Frau. Was könnt ihr tun, wenn er nach Hause kommt und einen schlechten Tag hatte im Büro und frustriert ist und müde und angespannt? Wie kannst du ihn ermutigen? Was denn? Sex, Essen? Keine Ahnung. Frag die älteren Frauen. Mein Mann scheint bedrückt zu sein. Aber er schweigt sich aus über das, was ihn bedrückt. Habt ihr irgendwelche Tipps? Ist euch das schon mal passiert? Wie seid ihr damit umgegangen? Wie liebst du deinen Mann, wenn du schwanger bist? Wenn du so emotional durch den Wind bist, und wie seid ihr mit euren Emotionen umgegangen, ihr älteren Frauen in der Situation? Wie habt ihr euren Männern geholfen, euch zu verstehen? Was hat euer Eheleben bereichert? Wie habt ihr miteinander kommuniziert? Wie gehe ich mit einem Mann um, der Jesus nicht nachfolgt? Was kann ich tun? Ganz praktische Fragen. Und ihr älteren Frauen habt einen Schatz an Erfahrung, den ihr weitergeben könnt. Ganz wichtiger Dienst. Also, Lehrplan, den jüngeren Frauen lehren, ihre Männer zu lieben. Große Herausforderung im Leben jeder Frau. Auch im Leben jedes Mannes, seine Frau zu lieben. Zweite ist, ihre Kinder zu lieben. Na, die Kinder sind so knuffig und so süß, wenn sie geboren werden. Kleine Sophia, ne? Süß mit ihrem Becken. Aber dann irgendwann wachsen sie heran und wie liebt man einen zickigen Teenager? Oder einen Bettnässer? Oder so ein ADS-Kind? Ich habe mir die Frage oft gestellt bei Praiseland. Letzte Woche. Wie geht man um? Hat irgendjemand Erfahrung damit? Mein Kleiner geht gerade durch die Trotzphase. Der hört auf überhaupt nichts. Wie gehe ich damit um? Mein Kind hat Schulprobleme. Was soll ich tun? Wie habt ihr euren Kindern von Jesus erzählt? Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr eure Kinder gezüchtigt? Mein Sohn hat mich beklaut. Wie kann ich gut reagieren drauf? Meine Tochter kommt in die Pubertät, merkt, dass sich ihr Körper verändert. Wie kann ich sie auf eine gute, heile, richtige Art und Weise aufklären, was da passiert? Wie habt ihr das getan, ihr älteren Frauen? Ihr älteren Frauen habt einen unbezahlbaren Schatz an Lebensweisheit und Lebenserfahrung weiterzugeben. Und wie viele tun das von euch? Müssen wir jungen Leute alle Fehler selber machen, aus eigener Erfahrung lernen? Ist nicht viel besser, ist nicht viel heiler von anderen zu lernen, die schon erfahren haben? Also der Punkt heute Morgen ist, ihr älteren Männer, ihr älteren Frauen, wir brauchen euch. Wir brauchen euch ganz dringend. Wir brauchen eure Hilfe. Ihr seid unersetzlich. Wir brauchen eure Weisheit. Ja, wir Jungen, wir können die Bibel studieren, wir können Theologie studieren, wir können Wissen lernen aus Gottes Wort, was wir tun sollen. Aber wir brauchen eure praktische Weisheit, wie wir es praktisch umsetzen können. Und es gibt so viele Bereiche im Leben, die Bibel nicht ganz klar direkt anspricht. Und da brauchen wir eure Lebenserfahrung, eure Lebensweisheit. Könnt ihr euer Leben mit uns teilen? Das wäre so ein Reichtum. Das wäre so ein Segen für uns Jüngere hier in der Gemeinde. Als ich diese Verse studiert habe, hat mir Gott was aufs Herz gelegt. Und zwar, mir ist klar geworden, wir müssen das praktisch umsetzen, was Gott uns durch den Titus hier lehrt. Und ich habe mir gedacht, wir brauchen irgend so was wie einen Intergenerationenabend oder Tag oder morgen Frühstück von mir aus. Vielleicht nennen wir es junge Spunde, alte Knacker treffen. Vielleicht nennen wir es einfach Familientreffen. Aber ich habe mir gedacht, es wäre eine klasse Sache, wenn wir uns einfach alle zusammen einen Morgen oder einen Abend zusammennehmen, wo alle Frauen zusammenkommen, vielleicht hier im Erdgeschoss und alle Männer zusammenkommen, vielleicht unten im Keller, wo wir es uns gemütlich machen, wo wir gemeinsam essen und wo die Jungen alle ihre Fragen mitbringen können. Und wo die Alten oder die Älteren sich schon vorher überlegt haben und ihre wichtigsten Einsichten im Leben mitbringen. Über Ehe, im Berufsleben, Familienleben. Und wo wir eine offene Bibel am Tisch liegen haben und gemeinsam erforschen können. Und wo wir einfach Fragen stellen können und austauschen können und miteinander und füreinander beten können. Und wo diese praktische Lebensweisheit, die hier in diesem Raum ist, mal aufgemischt werden kann und durchsickern kann von den Älteren zu den Jüngeren. Und wie gesagt, es ist relativ. Die meisten von uns sind sowohl Ältere als auch Jüngere. Wir können andere lehren, wir können von anderen lernen. Vielleicht bilden sich sogar Gebetspartnerschaften, wo irgend so ein alter Knacker einen jungen Spund adoptiert und sagt, hey, ich bete für dich, ich begleite dich, ich bin ein Mentor für dich. Was denkt ihr darüber? Denkt ihr, es wäre cool, sowas mal zu machen? Ich habe mir gedacht, es wäre total wichtig, das mal praktisch umzusetzen und einen Rahmen zu schaffen, wo wir wirklich austauschen können und lernen können. Die jungen Frauen von den älteren Frauen und die jungen Männer von den älteren Männern. Ich denke, das wäre eine klasse Sache. Ich habe viele Fragen, die ich gerne stellen würde. Wollen wir das planen? Ich denke, wir werden uns beim nächsten Mitarbeitertreffen mal unterhalten, wann ein guter Termin wäre und wie wir das machen können. Ich persönlich, ich wäre begeistert bei dem Gedanken dran. Lass uns das mal für den Herbst planen. Ne? Lass uns beten noch zum Abschluss. Wir machen hier einen Cut und unterhalten uns nächste Woche weiter, welche praktischen Anweisungen Gott für die jungen Frauen und die jungen Männer hat. Und wenn wir noch dazu kommen, für die Arbeitnehmer. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass dein Wort so super praktisch ist. Und dass wir alle davon lernen können. Und Vater, ich möchte beten, Herr, dass wir mehr und mehr zu Menschen werden, die ihr ganzes Leben unter deine Herrschaft stellen. Dass unser Leben nicht irgendwie geteilt ist und wir Sonntagschristen sind und unter der Woche so leben wie alle anderen, wo es keinen Unterschied gibt. Ich bitte dich, Herr, dass wir diese Herausforderung annehmen, wirklich jeden Bereich unseres Lebens zu umdenken und neu auszurichten an deinem Wort, uns herausfordern zu lassen und zu ringen, wie es praktisch aussehen kann. Und Vater, ich bitte dich, dass wir es mehr und mehr lernen, als Gemeinde, als Familie zusammenleben, zu leben. Die Älteren mit den Jüngeren und die Jüngeren mit den Älteren. Dass wir nicht irgendwie so getrennt unsere Grüppchen haben, sondern wirklich voneinander lernen. Und miteinander Gemeinde leben, so wie du das geplant hast. Segne uns dafür, Herr, und leite uns auf deinen Wegen. Darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen. Thank you.